So, einen wunderschönen guten Abend von den rauen Camp-Meetings aus den Wäldern Kentuckys zurück in das beschauliche Bad Cannstatt. Wir wollen jetzt gemeinsam das Offenbarungsseminar haben, den zweiten Teil des ersten Verses von Offenbarung 12 betrachten. Und bevor wir das tun, wollen wir ein kurzes Gebet sprechen. Ich möchte euch einladen, wie jeden Abend gemeinsam mit mir niederzuknien. Und dann geht's auch schon hinein ins Thema, soweit möglich natürlich. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir verstehen, was es geht in Offenbarung 12, dass wir noch mehr lernen können über diese Frau, über deine wahre Gemeinde und wir gefestigt werden durch dieses Studium und dich besser erkennen können. Das bitten wir von ganzem Herzen, Herr Jesus. Amen. Wie schon angekündigt, heute geht es um den zweiten Teil von Offenbarung 12, Vers 1. Für alle, die vielleicht letztes Mal nicht da waren oder heute neu zugeschaltet haben, lesen wir einfach den Vers nochmal und erinnern uns in einer halben Sekunde, was wir letztes Mal besprochen haben. In Offenbarung 12, Vers 1, da beginnt ja eine ganz neue, große Vision. Es heißt hier, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und unter ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, was ist in der biblischen Prophetie eine Frau und warum ist es eine Frau und so weiter. Und was haben wir gesagt? Was ist eine Frau? Die Frau ist die Gemeinde, die reine Gemeinde, die wahre Gemeinde, Gottesgemeinde. Und wir haben da einiges studiert über den Bund und so weiter. Heute wollen wir uns die Frage stellen, warum ist diese Frau bekleidet mit der Sonne? Warum steht sie auf dem Mond? Und warum hat sie eine Krone mit 12 Sternen? Also Sonne, Mond und Sterne, sozusagen die Attribute der Frau, sind heute unser Thema. Und das soll uns auch helfen, die wahre Gemeinde besser zu identifizieren. Es ist nicht nur eine Frau, Gottes Gemeinde ist nicht nur einfach die Frau, sondern Gottes Gemeinde ist die Frau mit der Sonne, dem Mond und den Füßen und den Sternen auf dem Haupt. Frage, allererste Frage, wenn ihr das hört, Sonne, Mond und Sterne, woran erinnert euch das? An die Schöpfung, nicht wahr? Denn Sonne, Mond und Sterne wurden geschaffen. An welchem Tag? Am vierten Tag. Wozu wurden sie geschaffen?
Zum Unterscheiden von Tag und Nacht.
Sie wurden zu. Genau, man sollte also die Zeit erkennen. Ja? Wozu ist die Gemeinde gegeben? Damit die Gemeinde der Welt zeigen kann, in welcher Zeit wir leben, nicht wahr? Die Gemeinde sollte immer der Welt verkündigen, in welcher Zeit wir gerade leben. Das haben wir gerade im Adventsgeschichtsseminar gesehen. Christen sind gerufen zu erkennen, hey, wenn das und das passiert in der Welt, wo hat das was mit der Prophetie zu tun, wenn es was damit zu tun hat? Ich meine, nicht jedes Ereignis hat was mit der Prophetie zu tun. Aber wenn es da etwas gibt, dann sollte man das erwähnen und zeigen. Wir sollen sozusagen die Zeit zu erkennen geben. Was noch haben? Welche Aufgabe haben Sonne, Mond und Sterne noch? Sie sollen Zeiten erkennen geben? Sie sollen Licht geben, ja? Ganz einfach, nicht wahr? Also sie sind sozusagen Lichtträger, ja? Im einfachsten Sinne. Das heißt, da sehen wir mal zwei ganz grundsätzliche Prinzipien der Gemeinde Gottes. Sie sollte Licht weitergeben, das Licht des Evangeliums. Woher wissen wir, dass das Evangelium das Licht ist? Gibt es einen Vers, der das sagt? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, nicht wahr? Okay, und dann gibt es den Vers in 2. Korinther 4, Vers 4, das Licht des Evangeliums. Wo kommen Sonne, Mond und Sterne noch vor? Der Traum von Josef. Jetzt ganz genau, wo findet sich der Traum von Josef? Welches Kapitel ist das? Das ist welches Buch? 1. Mose 37, ganz genau. 1. Mose 37. Und da gibt es diesen berühmten Traum. Was ist der Unterschied vom Traum des Josef zu dieser Vision hier in Offenbarung 12, Vers 1? Gibt es einen Unterschied? Lesen wir es mal gemeinsam in 1. Mose 37. Da heißt es in Vers 9, also Josef hat ja verschiedene Träume und einen erzählte er seinen Brüdern. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Das heißt, wir haben, hier hatten wir 12 Sterne und hier haben wir Sonne, Mond und 11 Sterne. Jetzt kann man das trotzdem noch als Parallele durchgehen lassen? Warum? Genau, weil es hier eigentlich auch 12 gibt. Denn wofür stehen die 11 Sterne? Für die Brüder. Wie viele Brüder waren es insgesamt? 12. Man sieht nur 11, er sah nur 11, weil die alle sich vor ihm niedergebeugt haben. Aber eigentlich sind es auch 12. Das heißt, Sonne, Mond und Sterne sind hier ganz deutlich ein Symbol insgesamt für was? Für die Familie Israel erstmal, nicht wahr? Die Familie von Israel. Wer war Israel? Das war noch kein Stamm, es war erstmal Jakob. Es war die Familie Israel. Sonne, Mond und Sterne stehen für die Familie Israel. Wir wissen natürlich, aus der Familie wird ein Volk. Aber ist es nicht interessant, dass es zuerst eine Familie war? Und sagen wir nicht auch, dass die Gemeinde nicht was auch sein sollte? Eine Familie, nicht wahr? Wir sind nicht nur ein Volk, ein Gemeindevolk, eine Masse von Menschen, wir sollten auch eine Familie sein. Und das ist diese Idee von Sonne, Mond und Stern. Es war die Familie Israel, die zu einem Volk wurde, natürlich. Und man könnte also sagen, diese Frau aus Offenbarung 12 trägt den Namen Israel. Sonne, Mond und Sterne. Das ist Israel. Die gucken mich an, das habe ich ja noch nie gehört. Wollen wir gleich sehen. Aber das ist Gottes Volk, Gottes Gemeinde, seine Familie. Ich weiß, ihr wisst ja, Gott sagt zu Abraham, in deiner Familie werden sich alle Familien, in deinem Samen werden sich alle Familien segnen, alle Völker segnen. Das ist für Gott das Gleiche. In Israel, diese Familie, diese Gemeinde, dieses Volk, das ist die Idee, ist immer Israel. Jetzt gibt es ja Israel als Person, als Familie, es gibt es als Volk. Was gibt es noch von Israel? Wir haben das alttestamentliche Volk Israel, wir haben die alttestamentliche Familie Israel. Den Stamm, also das waren 12 Stämme im Volk Israel. Es gab den Staat Israel, ja, auch. Der spielt weniger die Rolle in der Prophetie, aber den gibt es natürlich auch. Es gibt das geistliche Israel. Das heißt, Israel, die Idee Israel in der Bibel hat immer zwei Komponenten. Das eine ist das Buchstäbliche. Das finden wir im Alten Testament. Das natürlich auch schon eine geistliche Bedeutung hatte, denn das Volk Israel war ja auch ein geistlicher Lichtträger. Nicht wahr? Sollte ein Evangelium verkündigen. Und dann haben wir das Neutestamentliche. Das Geistliche sozusagen. Das ist das Alttestamentliche, das ist das Neutestamentliche. Frage, die Frau in der Offenbarung, steht sie für das Alte oder für das Neue Testament? Hier haben wir eine ganz klare Meldung für das Neue. Wer sagt, wer ist noch für das Neue? Die Frage, die Frau ist Offenbarung 12, Sonne, Mond und Sterne begleitet, steht sie für das geistliche Israel, Neues Testament, oder für das buchstäbliche Israel, Altes Testament? Wer sagt Neues? Wer sagt Altes? Wer sagt beides? Wer sagt keins von beiden? Schauen wir mal ganz kurz Vers 2 an. Schauen wir ganz kurz, da kommen wir noch ausführlich zu. In Vers 5. Und sie gebar einen männlichen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Welches Kind ist das? Jesus. Wer war zuerst da? Die Frau oder das Kind Jesu? Jesus war zuerst, aber war die Frau oder das Kind Jesus? Die Frau. Ich meine, Jesus war schon vorher da, vor der Frau, das ist klar. Aber Jesus kam erst, das Kind Jesus kam erst nach der Frau. Das heißt, diese Frau steht nicht nur für das geistliche Israel, sondern auch für das alttestamentliche Israel. Das heißt, für die Gesamtheit des gesamten Volkes Gottes in aller Zeit. Und das ist interessant. Das bedeutet nämlich, dass wir eigentlich nur ein Volk sind. Und zwar tatsächlich. Man hat dann die Idee, naja, erst hatte Gott früher das Volk, nicht wahr? Und wir sind jetzt ein ganz anderes Volk, nicht wahr? Ja, die Organisationsform hat sich geändert von einer Nation, einer Ethnie hin zu einer weltweiten Bewegung, wie auch immer. Aber nach der Bibel ist es nur ein Volk. Nur ein Israel. Und das ist der Grund, warum im Neuen Testament immer wieder das Volk Israel erwähnt wird, sozusagen für die Christen. Kennt ihr ein paar Verse, wo die Christenheit im Neuen Testament so quasi Israel oder mit Israel verglichen wird? Schaut mal mit mir zum Beispiel in Jakobus. Das ist nur ein interessanter Vers. Ja, es gibt diesen, ihr seid ein genau, kommen wir gleich zu. Schauen wir erstmal in Jakobus. Jakobus 1. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die wen? Die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Spricht er zu Christen oder zu Juden? Der Jakobus. Schreibt der Jakobus an die Christen oder schreibt er an die Juden? Warum schreibt er hier nicht an die buchstäblichen 12 Stämme? Weil die buchstäblichen 12 Stämme zum größten Teil so weit verstreut sind, dass keiner weiß, wo sie sind. Die 10 Stämme des Nordreichs sind schon seit hunderten Jahren verloren gegangen. Das heißt, er schreibt hier tatsächlich an die Christen. Er nennt sich auch Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er schreibt nicht an die Juden, er schreibt an die Christen. Wird ja ganz deutlich, wenn er dann weiter davon spricht, wie sie Christus angenommen haben. Aber wie nennt er sie? Er nennt die Christen die 12 Stämme. Woher kamen die 12 Stämme des alten Israels? Genau, Jakob hatte 12 Söhne. Das kennt ihr schon, oder? Schon tausendmal gemacht. Woher kommen die 12 geistlichen Stämme? Zwölf Apostel, genau. Gut. Ihr wisst auch, dass Jakob, wie viel Verwandte hatte er? 70. Wie viele Jünger hat Jesus ausgesandt? Und so weiter. Wie wird das Volk genannt in 1. Mose 19? Schaut mal, 1. Mose 19, Vers 5, wie nennt er sie? 2. Mose 19, Entschuldigung. 2. Mose 19, Vers 5 ist es, glaube ich, wo Gott über das Volk Israel sagt. Vers 6 ist es, Entschuldigung, Vers 6. 2. Mose 19. Ihr sollt mir was sein? Nein? Priester und? Könige. Und heilig. Das alte testamentliche Israel sollte Priester sein, sollten Könige sein, sollten heilig sein. Sagt es ein sowas auch über die Christen? Petrus, wo? Ja, fast. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 9, genau. Jetzt, das wollten wir nur noch mal kurz wiederholen, um zu verknüpfen, diese Idee, dass tatsächlich Altes, Neues, da ist eigentlich kein Unterschied. Es wird sozusagen nur das, schaut, hier ist das Interessante. Was war Gottes ursprünglicher Plan? War Gottes ursprünglicher Plan, dass es jemals ein geistliches Israel allein geben soll? Oder wollte Gott seinen Plan verwirklichen mit dem alten testamentlichen Israel? Schaut, Gottes Plan war es, ich meine, das buchstäblich war ja auch ein geistliches, nicht wahr? Es war buchstäblich und geistlich. Und das war Gottes Plan. Er wollte den gesamten Erlösungsplan mit einem Volk durchführen. Aber weil die nicht wollten, musste er Plan B erwählen und Plan B ist dann sozusagen nur noch geistlich ohne buchstäblich. Plan B. Christentum ist Plan B. Und die ganzen Prophezeiungen aus den kleinen Propheten mussten dann alle übertragen werden ins Geistliche. Gott wollte wirklich ein buchstäbliches Jerusalem haben, wo wirklich die Heiden hinzukommen. Das wäre das Beste gewesen. Nur haben wir ein geistliches Jerusalem, nicht wahr? Überall verstreut auf der Welt, ist auch gut. Aber es eigentlich die Idee war schon immer geistlich, nur hier war sie auch noch buchstäblich geworden und das musste er dann aufgeben, weil sie nicht mehr wollten. Aber 1. Petrus 2, Vers 9, habt ihr es gelesen? Sagt ganz deutlich, dass wir als Christen auch ich lese es mal vor. Wo sind wir hier? 1. Petrus 2, Vers 9, sagt ganz deutlich. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Jetzt pass auf, jetzt kommt was Interessantes. Ich weiß, einige von euch haben das schon hundertmal von mir gehört, aber das noch nicht. Was ganz Neues, okay? Das kennt ihr noch. Jakob war ja eine Person und hieß Israel, nicht wahr? Der sozusagen dann diese 12 Stämme hervorgebracht hat. Wer war derjenige, der sozusagen hier die 12 Apostel hervorgebracht hat? Jesus. Und ich habe euch ja schon immer erzählt, Jesus, man könnte ihn auch Israel nicht mehr nennen, nicht wahr? Denn letztendlich ist er der Israel. Was heißt Israel übersetzt? Der Kämpfer Gottes, der Gotteskämpfer. Und war Jesus ein Kämpfer Gottes? Oh ja, war er. Er war ein Überwinder, nicht wahr? Der Überwinder. Aber schaut mal hier, ich habe was Interessantes gefunden, wo man das tatsächlich schön sehen kann, dass diese Idee, Jesus, Israel, dass die tatsächlich im Alten Testament immer und wieder aufkommt. Schaut mal mit mir einen interessanten Text an in Jesaja 8. Da werdet ihr staunen, hoffentlich. Jesaja 8. Lesen wir Vers 6 bis 8. Jesaja bringt ja meistens Gerichtsbotschaften an das Volk Israel. Wir lesen mal Jesaja 8, Vers 6 bis 8. Schaut mal, was da heißt. Weil dieses Volk das still fließende Wasser Siloas verachtet, gegen Freude hat an Rezin, an dem Sohn Remalias, siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes, gemeint ist der Euphrat, über sie bringen, den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit, der wird sich über all seine Flussbetten ergießen, all seine Ufer treten und er wird daherfahren über Juda, es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird es reichen. Und die Spanne seines Heeresflügels wird die Breite deines Landes füllen. Immanuel. Jetzt von wen spricht der Prophet Jesaja hier an, wenn er sagt, die Fülle deines Landes wird erfüllt werden mit den Assyrern? Wenn er sagt, die Fülle deines Landes, Immanuel. Welches Land wird erobert werden? Juda, Israel, nicht wahr? Immanuel war ein Name, ein anderer Name für das Land Israel, für das Volk Israel. Könnt ihr das sehen? Es ist eine Gerichtsbotschaft. Das spricht hier nicht von Jesus. Denn Jesus wurde nicht erobert von den Assyrern. Der Name Immanuel wurde gebraucht für das Volk Israel, denn das Volk Israel sollte ja was sein? Ja, das stimmt. Warum? Okay. In Jesaja 8 wird der Name Immanuel verwendet für das Volk Gottes. Wie verwenden wir meistens den Namen Immanuel? Für Jesus. Wo wird Jesus Immanuel genannt in der Bibel? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber das ist in Matthäus 1, was du meinst, das ist, wo er Josef erscheint und da zitiert, aber er zitiert aus dem Alten Testament eine Prophezeiung, wo es heißt, die Jungfrau wird schwanger werden. Jesaja 7. Und wo ist das hier? Direkt nebeneinander. Glaubt ihr, das ist Zufall? Die Bibel möchte, dass wir das sehen, dass in direkter Nähe einmal Immanuel sich auf das buchstäbliche Land Israel bezieht. Und dann in Jesaja 7, kurz davor, auf den kommenden Messias, nicht wahr? Der von der Jungfrau geboren wird. Könnt ihr sehen, dass Immanuel doppelte Bedeutung hat? Das heißt, Immanuel steht primär für Jesus. Aber das Volk Jesu, das Volk Gottes, wird mit dem Namen von Jesus genannt. Ist das interessant? Jesus ist der Immanuel, Gott mit uns. Aber auch das Volk Gottes wird mit dem Namen Immanuel genannt. Kennt ihr den Ausspruch, das Volk, das über dem dein Name ausgerufen ist, nicht wahr? Übrigens ist es im Neuen Testament auch noch so, dass sein Name über uns ausgerufen ist, dass wir mit seinem Namen genannt sind? Warum?
Weil wir sein Volk sind.
Ganz konkret.
Weil wir Israel sind.
Wie heißen wir?
Israel.
Das stimmt auch, aber im Neuen Testament, wie werden die Gläubigen im Neuen Testament genannt? Christen. Und wie heißt er?
Christus.
Genau. Also es ist das gleiche Prinzip, ja? Und da birgt ein tiefer Gedanke dahinter. Nämlich, wenn man das Volk anschauen sollte, wen sollte man sehen?
Christus.
Die Verbindung sollte idealerweise so ähnlich sein, dass man das Volk sogar mit dem Namen Jesu ansprechen konnte. Jetzt habt ihr eine Idee, was das bedeutet? Was es bedeutet, sich Christ zu nennen? Wir sagen, ich bin Christ. So als Religionsbezeichnung, nicht wahr? Würdet ihr euch Immanuel nennen? Wir sagen, ich bin Immanuel, ich gehöre zu Immanuel. Da hätten wir ein bisschen Respekt davor und sagen, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, oder? Aber das war das Volk Israel. Die Volk, wir sagen, wir sind Christen. Die hätten damals sagen können, wir gehören zu Immanuel. Wir sind Immanuel. Gott mit uns. Um damit auszudrücken, der kommende Messias, wir sind sozusagen der Vorläufer. Wir weisen auf ihn hin. Und das Gleiche ist eigentlich mit der Idee, Christ zu sein. Nicht wahr? Das ist das Gleiche. Die Frau. Denn die Frau soll mit dem Mann was haben? Ein Fleisch sein. Die soll eigentlich eine Identität sein. Ist das interessant? Gut. Übrigens, wer von den beiden wird eigentlich im Himmel sein? Das irdische oder das geistliche, oder das buchstäbliche? Ach, das irdische, so ein Quatsch. Das buchstäbliche oder das geistliche Israel? Das geistliche? Wie drückt das die Offenbarung aus, dass es beide sein werden? Ja, schauen wir mal ein bisschen genauer an. Schaut mal, in Offenbarung 21. Offenbarung 21. Kann mir jemand mal sagen, was in Offenbarung 21 weist auf das Alte Testament? Kann man den Vers finden? Gibt es einen Vers, der ganz deutlich auf das Alte Testament, auf das buchstäbliche Israel verweist? Ja, es gibt einen Vers, der spricht explizit vom alttestamentlichen Israel, sozusagen. Ihr wart mit euren Toren schon gar nicht so schlecht. 12, genau, Vers 12. Sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore, an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme des Söhne Israels. Also seht ihr den alttestamentlichen Bezug, nicht wahr? Könnt ihr das sehen? Die 12 Stämme Israels. Aber wo ist jetzt der neutestamentliche Bezug? 14. Gleich darunter. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. In ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also, wer wird im Himmel sein? Beide. Wisst ihr was? Es gibt das irdische, also das buchstäbliche Israel. Und dann gibt es das geistliche Israel. Und dann gibt es das himmlische Israel. Und das himmlische Israel ist die Kombination von beiden zusammen. Und alle sie zusammen werden zusammen sein im himmlischen Israel. Habt ihr noch nie gehört den Namen, oder? Hab ich auch ausgedacht. Aber ich finde eigentlich schön, himmlisches Israel. Wir alle werden Teil des himmlischen Israels sein, nicht wahr? Abraham gehört dazu und Daniel gehört dazu und Paulus gehört dazu und all die Gläubigen aller Zeiten gehören dazu, dem himmlischen Israel. Da kann man doch die ganzen Debatten über Israel hin und her doch sparen. Himmlisches Israel. Ist doch schön. Übrigens, da haben wir schon Hinweis drauf, wofür wohl die 12 Sterne stehen könnten, oder? Wofür stehen die wohl? Die 12 Sterne, die die Frau trägt, die Frau Israel. Die steht ja offensichtlich für dieses Himmel. Denn wenn die Frau, die wir sehen, nicht wahr? Die Gemeinde ist sowohl im Alten als im Neuen, ist das sozusagen all diejenigen, die später mal das himmlische Israel da sind, nicht wahr? Als zum himmlischen Israel gehören. Die Frau ist sozusagen das himmlische Israel auf der Erde, solange bevor es in den Himmel kommt. Wofür stehen diese 12 Sterne?
Für die 12 Apostel, für die 12 Stämme?
Genau, die beiden Optionen gibt es nämlich nicht mehr. Entweder für die 12 Apostel oder für die 12 Stämme. Und wofür würdet ihr euch entscheiden? Für beides. Übrigens, es gibt große Diskussionen unter Theologen, ob das jetzt die 12 Stämme Israel sind oder die 12 Apostel, hin und her. Aber wenn wir das studiert haben, sehen wir, eigentlich steht es für beides, denn die Frau hier steht für die Gesamtheit der Gemeinde durch alle Zeitalter hindurch. Und es ist Gottes Prinzip, seine Gemeinde auf dem Prinzip der 12 aufzubauen. Nicht wahr? Und das wird ausgedrückt durch die 12 Sterne. Und Sterne sind übrigens was? Engel, Lichtträger, nicht wahr? Engel, Boden, nicht wahr? Und so weiter. Aber jetzt gehen wir ganz kurz noch zu der, bevor wir zu den Sternen nochmal kurz gehen, zu der Sonne. Nee, einfach weil es geht um, weißt du, es waren ja nie 24, es waren immer nur 12. Da waren es 12 und da waren es 12, deswegen sind sie auch 12. Es hat sich nur gewechselt, von den Stämmen ist es übergegangen zu den Aposteln, nicht wahr? Aber es waren immer 12, immer 12. Es waren nie mehr. Es ist nämlich nicht Teil 1 und Teil 2. Es waren immer nur 12 und die haben einfach nur ihre Organisationsform gewechselt. Eine Transformation durchgemacht, es waren immer noch 12. Vielleicht ganz kurz dazu. Was ist eigentlich die Sonne? Schauen wir mal ein paar Texte an, okay? Jesaja 61, Vers 10. Jesaja ständig, ja? Denn was, welche Funktion hat diese Sonne hier symbolisch? Die Sonne, sie bekleidet sie, nicht wahr? Schauen wir mal, was die Bibel über Bekleidung sagt in Jesaja 61, Vers 10. Es heißt, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir was? Kleider des Heils angezogen und mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Nun, Gerechtigkeit und Heil bringt uns natürlich zu welcher Person? Zu Jesus. Hat er gesagt, dass er was mit der Sonne zu tun hat? Es gibt diesen Vers Sonne der Gerechtigkeit. Genau, wo steht er? Was ist denn Training? Weiß jemand, wo es steht, Sonne der Gerechtigkeit? Ganz toller Vers. Genau, Malachi. Muss man einfach nur Matthäus aufschlagen und den Vers davor, also das Kapitel davor sozusagen. Das kann man sich gut merken. Das ist so der letzte Vers im Alten Testament. Malachi 3, Vers 20, genau. Da heißt es euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wie die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Also da sehen wir dieses Bild von dem Kleid der Gerechtigkeit und der Sonne als Kleid ist ein und dasselbe. Ja? Die Sonne ist die Sonne der Gerechtigkeit. Schaut mal mit mir in Psalm 84, da sehen wir noch mehr darüber. In Psalm 84, Vers 12. Da steht was Interessantes. Psalm 84, Vers 12. Genau, denn der Gott, der Herr ist was? Sonne und Schild. Er selbst ist, ein Schild trägt man ja auch wo? Trägt man es über den Kopf? Das hatten gesehen, der. Nicht wahr? Das ist ein Schutz. Die Sonne ist wie ein Schutz. Gott ist eine Sonne. Gottes Gerechtigkeit, sein Heil ist unsere Gerechtigkeit. Jetzt schaut mal, überlegt mal. Schaut mal mit mir in 1. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Kennt ihr auch den Vers bestimmt? Genau, da steht es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Wenn wir also mit Gott bekleidet, wenn also Gott sozusagen uns bekleidet, dann sind wir bekleidet mit? Und was gibt die Sonne? Schaut, das Kleid mit der Sonne ist ein Lichtgewand. Ist nicht schön? Ist ein Lichtgewand. Wo kommt das Lichtgewand zum ersten Mal vor? Adam und Eva, nicht wahr? Sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Warum? Jetzt pass auf. Wisst ihr, was die Bibel sagt, dass ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst war, dass sie nackt waren? Denn Gott fragt sie später, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Heißt mit anderen Worten, hast du etwa von dem Baum? Mit anderen Worten, wenn die beiden Fragen zusammennimmt, bedeutet das, wer hat dir gesagt, hast du etwa von dem Baum gegessen? Ja? Bedeutet das, wenn sie nicht von dem Baum gegessen hätten, hätten die gar nicht gewusst, dass sie nackt sind, weil sie bekleidet waren. Sie waren nämlich geschaffen nach dem Bilde Gottes. Sie waren Gott ähnlich. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Sie waren bekleidet mit einem Lichtgewand. Und diese Frau, symbolisch, ist bekleidet mit der Sonne, bekleidet mit einem Lichtgewand. Ist interessant? Es ist das Israel, die Gemeinde Gottes durch alle Zeit. Es gab immer zu allen Zeiten Menschen, die hatten eine so enge Beziehung, dass dieses Kleid der Gerechtigkeit sie bekleidet hat. Da steht nicht, dass sie das gerne haben würde oder später mal bekommt, nicht wahr? Da steht bekleidet, natürlich nicht mit einer buchstäblichen Sonne, mit buchstäblichem Licht, sondern mit dem Kleid der Gerechtigkeit Jesu. Und gibt es eine Textstelle, die sagt, dass Jesus selbst das Licht ist? Ja, Johannes 1, Vers 4 ist auch gut. In ihm war das Leben war das Licht der Menschen. Und noch schöner ist Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und übrigens, welches Licht gibt der Welt das Leben? So in der natürlichen Welt? Die Sonne. Übrigens, schöner, wisst ihr, dass Ellen White das beschreibt und sagt, dass Jesus am frühen Morgen im Tempel stand, die Sonne ging gerade auf, die Strahlen schienen so auf den Tempelvorhof und er schaute zur Sonne und sagte, ich bin das Licht der Welt. Was bedeutet die Sonne, bekleidet mit Christus. Jetzt die Frage ist, die wir uns praktisch stellen können, hast du Christus angezogen? Wir Menschen ziehen ja alle möglichen Sachen an, nicht wahr? Wir ziehen Feigenblätter an. Aber hast du Christus angezogen? Das Lichtgewand. Das ist die Sonne. Und übrigens, da ist auch noch der Mond, nicht wahr? Wo ist der Mond in Bezug auf die Frau? Wo befindet er sich? Unter den Füßen. Was heißt das, wenn etwas unter meinen Füßen ist? Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Ja, die Erde ist der Mond, ist nicht die Erde. Nicht wahr? Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Auf dem, das ist sozusagen da, ja, das Fundament. Was macht der Mond? Er reflektiert das Licht der Sonne. Jetzt frage ich, was meint ihr wohl? Wofür steht wohl, was reflektiert wohl die Gerechtigkeit Jesu? Die Sonne. Wir, also erstmal wir. Ich denke, es gibt hier mindestens zwei Ebenen, wo man das anwenden kann. Einmal wir. Wir sind dazu aufgerufen, das Licht, das wir empfangen, weiterzugeben, nicht wahr? Wir produzieren nicht das Licht, wir reflektieren es nur. Und dieser Gedanke, ihr Lieben, dass wir das Licht reflektieren, ist das Fundament der Gemeinde. Logisch? Denn die Gemeinde, die Frau steht auf dem Mond. Die Frau steht auf der Idee, dass man das Licht reflektieren muss. Was passiert mit einer Gemeinde, die das Licht nicht mehr reflektiert? Die hat keinen Boden unter den Füßen mehr. Die sinkt ins Bodenlose. Das Fundament der Gemeinde Gottes ist, dass sie ein Mond ist, sozusagen, dass sie es reflektiert. Und übrigens, eine zweite Anwendung, gibt es noch etwas in der Bibel vielleicht, das auch das Licht des Evangeliums quasi reflektiert hat? Das Wort, ja, vielleicht. Mose hat es reflektiert, ja? Gibt es da etwas, was sozusagen das Evangelium reflektiert, schon so andeutet, aber nicht selbst. Zehn Gebote? Ja, zehn Gebote. Schaut, es gibt etwas, was das Evangelium schon wie ein, sagen wir mal, der Schatten, der auf das Evangelium hinweist, der das reflektiert. Das ist das Zeremonialgesetz, nicht wahr? Das ist das Alte Testament, der alte Bund, der nicht selbst Licht gegeben hat, der nur das reflektiert hat, was von später mal kommen sollte, nicht wahr? Die Bibel sagt, Jesus würde sterben, deswegen gab es schon mal ein Opfer, nicht wahr? Das ist nur reflektiert. Das Opfer selbst, das Lamm, konnte nichts geben. All die ganzen Zeremonien konnten niemand gerecht machen, aber sie haben es reflektiert, sie haben das Licht reflektiert. Deswegen gibt es manche Ausleger, und ich finde das sehr gut auch, dass man sagt, dieser Mond steht sozusagen für den alten Bund, das alte Testament, auf dem die Gemeinde steht, das ist das Fundament. Was macht man also mit den Christen, die sagen, wir brauchen den alten Bund, das alte Testament, das alles nicht mehr? Weg damit. Sie haben wiederum kein Fundament unter den Füßen. Aber wie gesagt, das sind also zwei mögliche Aussagen. Der Punkt an der Sache ist das Reflektieren. Ich weiß, das ist sozusagen die Idee. Darauf steht die Gemeinde. Und dann letztens, die Sterne, haben wir schon angedeutet. Aber was ist die praktische Bedeutung für uns auch als Sterne? Gibt es Bibelstellen, die von uns oder mit uns praktisch etwas sagen über die Sterne? Ja, da gibt es bei den sieben Gemeinden, gibt es die Leiter der sieben Gemeinden sozusagen, die sieben Engel der Gemeinden, ja? Abraham? Ja, schaut mal, in 1. Mose 1, Vers 15. Nicht 1, Vers 15, so ein Quatsch. In 1. Mose 15, Vers 5. Entschuldigung, so muss es sein. 1. Mose 15, Vers 5. Und damit wollen wir dann gleich schließen. Schaut mal in 1. Mose 15, Vers 5, da heißt es, und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Das heißt, all die Nachfahren, all die zum Volk dazugehören, erst zum Buchstäblichen, dann zum Geistlichen, sollen sein wie die Sterne. Das hat zwei Bedeutungen. Was ist die erste Bedeutung? Die offensichtliche? Viele, nicht wahr? Weil es gibt viele Sterne. Je mehr man guckt in den Himmel, desto mehr entdeckt man. Es sollen viele sein, aber dann, sie sollen nicht einfach nur viele sein, sie sollen auch sein wie die Sterne. Was bedeutet das? Sie sollen leuchten. Jeder, der Christus annimmt, soll selbst ein kleiner Stern sein. Nur ein kleiner, nicht wahr? Wir sind alle nur kleine Sterne. Aber gemeinsam, wenn alle kleine Sterne leuchten, dann ein schönes Bild. Gibt es einen Vers, der davon spricht, dass wir leuchten sollen? Schaut mal mit mir in Daniel 12, genau. Daniel 12, Vers 3. Genau, knapp daneben. Daniel 12, Vers 3. Und da sehen wir, da heißt es Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir selbst mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet sind, wenn wir Jesus angenommen haben als unseren persönlichen Erlöser, wenn unsere Sünde bezahlt und vergeben ist, weil wir uns ihm übergeben haben, nicht wahr? Wenn unsere Schuld, unsere Nacktheit, unsere Scham bedeckt ist mit der Herrlichkeit Jesu und wir keine Scham mehr haben brauchen, nicht wahr? Glaubt ihr, ihr würdet euch schämen, auf der Straße zu gehen, wenn ihr mit der Sonne bekleidet seid? Nie mehr drüber nachdenken, was man anzieht, nicht wahr? Gibt es ein herrliches Kleid als die Sonne? Strahlend. Und wenn wir diese Idee, dass wir Christi Herrlichkeit reflektieren sollen, wenn das unser Fundament ist, auf dem wir stehen, dann werden wir leuchten wie die Sterne. Und übrigens, wenn wir Menschen zu Christus führen, nicht wahr, dann leuchten wir nicht nur symbolisch wie die Sterne, sondern wir werden auch buchstäblich Sterne in unserer Krone haben. Nicht schön? Weißt du nicht, dass die Bibel sagt, dass wir Sterne haben werden? Und jeder Mensch, den wir für Christus gewonnen haben, soll ein Stern sein. Wenn wir die vielen zur Gerechtigkeit werden, werden wir leuchten wie die Sterne. Und Gott hat ja damals schon zu Abraham gesagt, ich will deine Nachkommen machen wie die Sterne. Ich möchte, dass da viele Sterne sind. Und so wie Abraham im Glauben das angehen musste, müssen auch wir das im Glauben angehen, nicht wahr? Könnte man noch so viel mehr zu sagen. Machen wir nicht, sondern wir gehen zu unserem letzten Gedanken, noch einmal zur Offenbarung 12, Vers 1, letzter Gedanke für heute. Da heißt es nämlich, dass diese 12 Sterne was geformt haben. Was war das? Eine Krone. Und wisst ihr, was dieses, einige kennen das vielleicht schon, andere nicht, was dieses Wort Krone auf Griechisch heißt? Nee, nicht Kronos. Stephano. Und weißt du, was Stephano übersetzt heißt? Oder was das eigentlich war früher? Genau, das war der Kranz, der wem gegeben wurde. Es war nicht die Königskrone, es war Diadem. Aber Stephano wurde wem gegeben? Wer bekam diesen Kranz? Der Sieger in den Olympischen Spielen. Es war wie die Goldmedaille. Es war der Sieg für denjenigen, der den Lauf vollendet hatte. Den guten Kampf gekämpft hatte und Sieger geblieben ist. Die wahre Gemeinde ist gekrönt mit der Stephano. Kennt ihr übrigens, welcher Name klingt so ähnlich? Stephanus, er war der Überwinder, nicht wahr? Schöner Name eigentlich, Stephanus. Stephanie hat da vielleicht auch damit zu tun, genau. Ja, kommt das daher? Kommt daher, bestimmt, oder? Müssen wir nachfragen. Was für ein schöner Name. Genau. Das heißt, letzte Idee, die Gemeinde Gottes ist diejenige, die nicht nur bekleidet ist mit der Gerechtigkeit Gottes, die nicht nur widerspiegelt, die anderen zur Gerechtigkeit weist, sondern die auch überwindet. Zu allen Zeitaltern. Die ist bekleidet mit der Stephano, mit der Krone. Aber sie hat auch Geburtsschmerzen gehabt. Und das werden wir in der nächsten Woche anschauen. Wenn wir zu Vers 2 gehen. Könnt ihr mal ein bisschen vorstudieren. Nächste Woche werden wir Vers 2 anschauen, das werden wir auch schaffen. Ein kurzer Vers. Die Frage heute ist die, möchtest du Teil dieses himmlischen Jerusalem sein? Möchtest du bekleidet sein mit der Gerechtigkeit Jesu? Möchtest du sein Licht weiter spiegeln und Überwinder sein? Dein Wunsch? Amen. Lass uns doch zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir studieren durften, was dein Wort sagt, dass wir sehen konnten, dass wir bekleidet sein müssen mit deiner Gerechtigkeit und dass wir dieses Gnadengeschenk von dir umsonst bekommen haben. Danke, Jesus, dass du unser Herzen berührt hast, dass wir wissen dürfen, wir dürfen überwinden und wir können überwinden durch deine Gnade. Wir möchten Teil sein von diesem himmlischen Jerusalem. Wir müssen Teil sein dieser wahren Gemeinde Gottes, die das Licht nicht nur selbst empfängt, sondern anderen weitergibt. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen, dass du uns so sehr liebst als eine Frau sozusagen, dass du so enge Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Führe und leite uns jetzt auch in der restlichen Woche und bring uns bald wieder gesund zusammen. Amen.